Heute werden Jolle und ich uns mit der Frage beschäftigen, was Brand Mentions mit deinem Link-Profil zu tun haben können. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Wir heißen dich herzlich willkommen und möchten heute mal darüber sprechen, warum Markenerwähnungen vielleicht sind sie es auch schon, die Zukunft des Linkaufbaus sind. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern die Jolle ist auch da.
Hallo, grüß dich, grüß euch.
Ja, einen schönen guten Tag. Das Thema ist ja eigentlich seit Jahren in aller Munde oder immer mal in aller Munde, vor allem von den Menschen, die Links aufgebaut haben früher oder die sich Linkbilder geschimpft haben. Jolle, was denkst du über dieses Thema?
Vielleicht sollten wir kurz erklären, was das ist. Also wenn wir einerseits irgendwie über Backlinks oder Linkaufbau reden, da geht es ja tatsächlich um diese Ahrefs-Verlinkungen im HTML von einer Webseite zur einer anderen, gerne halt auch auf eine andere Domain, also Cross-Domain-Links, die tatsächlich im HTML so auszulesen sind. Da steht dann tatsächlich halt eben drin, ne, ich von meiner Webseite empfehle diesen Beitrag, den André auf seiner Webseite geschrieben hat und linke dann dahin. Und Webseiten-Crawler, also der Googlebot zum Beispiel, können dann das Internet abgrasen und sehen halt so auch so ein bisschen als Vertrauensmerkmal, aha, also wer auch immer da diese Jolle-Webseite betreibt, die scheint sich ja dafür auszusprechen, dass das, was bei André bei der Webseite steht, irgendwie gut ist. Und diese Signale haben eben, wenn man es jetzt ganz stumm formuliert, zu besseren Rankings geführt und deswegen in der SEO-Welt immer heiß begehrt. Und jetzt reden wir ja davon, dass allein, wenn ich jetzt im Text sage, der André, das, ja, jetzt habe ich leider überhaupt kein Thema zu diesem imaginären Artikel genannt, aber Bonsai. Wenn ich sozusagen Bonsai, genau. Also, André, das ist ein super Bonsai-Experte, der hat ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Ich würde jetzt diesen Artikel nicht verlinken, sondern einfach nur André Goldmann und Bonsai auf meinem Text erwähnen. Und dann ist die Idee, dass Crawler, die sich durchs Netz fräsen und das HTML lesen und dabei über diese Worte stolpern, dann irgendwann auch kapieren. André Goldmann, Bonsai, das scheint zwei Entitäten zu sein, die zusammengehören. Und deswegen, wenn wir da unterschiedliche Bonsai-Seiten ranken können, dann nehmen wir doch die vom Goldmann. Der scheint auch ganz, ganz gut zu sein. Ja. So grob.
Ja, fand das jetzt von der Erklärung her erstmal gut verständlich. Würde vielleicht noch die These in den Raum schmeißen, dass die Analyse ja erst später stattfindet und nicht auf Seiten des Crawlers, weil so, ich glaube, so intelligent ist der gar nicht, dass er liest, was da steht. Aber ich stelle mir zum Beispiel dazu mal so eine Frage, die auch mir bis jetzt zumindest noch niemand beantworten konnte. Da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie oft müsste denn der Verbund zwischen meinem Namen und Bonsai wohl fallen, dass Google da in der Lage ist zu erkennen, der André, der scheint rund ums Thema Bonsai wirklich eine Entität zu sein, die sich lohnt, irgendwo abzubilden. Also ab wann ist man, also in der Online-Marketing-Welt ist man sehr schnell Experte, da schreibst du 5 Artikel, bist bei 3 Podcasts eingeladen, zack, bist du Experte. Aber wie sieht das bei Google wohl aus? Das ist so eine Frage, die ich persönlich kann die gar nicht beantworten.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das jetzt keine absolute Zahl ist, ne, 42 nee. Und dann zack, divers. Und wenn, dann wäre diese Zahl enorm hoch, würde ich annehmen. Das führt uns ja dazu, dass halt große Marken, was weiß ich, Nike oder Adidas für Sportartikel, Turnschuhe oder so, dass die ja millionenfach im Netz zusammen vorkommen, verlinkt oder unverlinkt. Und dass es da natürlich wesentlich einfacher ist. Und dass, wenn jetzt die arme kleine Jolle irgendwie zweimal über was spricht und noch 20 andere Personen das auch so machen, dass das ja sozusagen unter den Dimensionen des Netzes eigentlich vergleichsweise nichts ist. Aber dass das natürlich irgendwie total davon abhängt. Also über Turnschuhe reden mehr Leute als über Bonsai, würde ich sagen. Dann vielleicht nochmal abgegrenzt auf den deutschen Markt, in deutscher Sprache oder so. Das heißt, je kleiner, nischiger dein Thema ist, desto weniger Brandmentions und Links, würde ich jetzt mal fast im gleichen Atemzug erwähnen, brauchst du dann natürlich. Also alles in Relation, um mich jetzt mal um das, es kommt drauf an, herumgewunden zu haben.
Was mich mal interessieren würde, ob es einfacher ist, wenn ich einen Namen habe, der nicht so, also ein Marcel Müller wird es schwerer haben als ein Gabriele Kuschinski. Wahrscheinlich.
Absolut, klar.
Weil der Name einfach so selten ist, dass das vielleicht auch von einem Zuordnen etwas einfacher ist. Was dann natürlich noch hinzukommt, ist, dass man vielleicht, wenn man so einen generischen Namen in Anführungszeichen hat, vielleicht aber noch vielleicht etwas dazu tut, ein oder auch selber dafür sorgt, dass wenn man möchte, dass eine Suchmaschine eine klare Zuordnung machen kann, dass man sich eben entscheidet, entweder die Firma noch zu erwähnen oder vielleicht die Domain. Also ich zum Beispiel, ich sage ganz gerne, ich bin André Goldmann vom Büro für gute Websites. Das ist so eine Geschichte, das kann man vielleicht zuordnen, aber vielleicht ist Büro für gute Websites schon wieder zu generisch, dass man vielleicht eher sagen sollte, ich bin André Goldmann von gutewebsites.de, um einfach noch diesen zusätzlichen Schritt dazwischen zu packen, dass es so ein, wie so ein
den Link im
Identifier,
Wortlaut.
Genau, wie so ein Identifier ist. Der für Google eben auch viel klarer noch ist als jetzt so ein reiner Name.
Ja.
Ich persönlich finde das Thema eigentlich mega spannend, aber das ist halt, da gibt es halt noch so viele Fragezeichen, weil auch so Tools wie Sistrix eben sowas auch gar nicht abbilden. Ja. Wie auch wahrscheinlich. Ich meine, sie crawlen zwar auch das Netz, aber dazu müssten sie ja schon von jeder Website eine Inhaltsanalyse machen, um festzustellen, wird über diese Person gesprochen. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass so ein Tool, das so eine Funktion hätte, enorm viel Wert hätte.
Ja, das glaube ich auch. Und sozusagen alle Webseiteninhalte rein zu frühstücken, ist ja auch ziemlich kostspielig. Ne?
Durchaus.
Solche Crawl-Bemühungen gibt es ja durchaus. Ne? Auch die ganzen Large Language Models lernen ja so. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du meintest vorhin, naja, du würdest schon dafür sorgen, also das machen Menschen ja auch, die irgendwie Marcel Müller heißen, dass die ja vielleicht noch den zweiten Vornamen mit dazu nennen oder den Initialbuchstaben, um das irgendwie unique zu machen, also eindeutig. Und das oder dass du eben noch Dinge dazu erwähnst rund um dich herum. Aber das sind ja Dinge, die du tust. Und ich glaube, wir sollten auch nochmal darüber sprechen, was man selbst eben auf der eigenen oder den Webseiten, die man selber so unter Kontrolle hat, was man da alles machen kann. Aber dieses Versuchen aus diesen Konkurrenzen zu lernen, also Name plus eben Themengebiet, dass das ja häufig eben bei anderen Websites passiert oder bei anderen Redaktionen oder so, die jetzt einfach oder auf Social Media, wo eben nicht Leute bewusst sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich diese zwei Dinge, also Name und Thema, irgendwie versuchen zu verknüpfen, sondern man spricht einfach. Also es ist einfach Content und dabei ergibt sich sozusagen so indirekt. Da hast du ja keine Kontrolle und trotzdem finde ich das natürlich smart, in Summe darauf zu schauen. Aber es ist schon interessant, welches Maschinchen das eigentlich schaffen soll, diesen ganzen Content abzucrawlen und dann, wie du ja vorhin richtig nochmal präzisiert hast, ne, dann das auch in so einer Sense-Making-Machine übers Indexing dann eben auch zuzuordnen. Was ist hier was? Und welcher Marcel Müller war jetzt eigentlich gemeint? Aber vielleicht hast du ja ein paar Ideen, was man auf der Webseite oder in seinem eigenen Content selber machen kann, um erkannt zu werden.
Ich glaube, es hilft ungemein, das ist jetzt für viele keine Rocket Science, eine sehr schöne, ausführliche Autorenseite zu haben. Aber auch, wenn man jetzt Inhalte hat, wie einen eigenen Podcast oder einen Blog oder ein Magazin oder auch durchaus ein Wiki, dass man dort in seiner kleinen Autorenbox nicht einfach nur schreibt, das ist der André Goldmann seit, weiß ich nicht, 2007 beim Büro für gute Websites, sondern eben auch ganz konkret da diese Punkte, wofür man wahrgenommen werden möchte, auch inhaltlich erwähnt.
Ja.
Weil die Zuordnung zum Büro für gute Websites, glaube ich, ist keine Kunst, aber eben zu diesen Themen. Und das, glaube ich, ist ein Hebel, den man auf jeden Fall nutzen sollte.
Ja, aber ich würde sagen, wir haben da so drei Schichten. Also wir haben einmal das Frontend, was jetzt sozusagen auch das menschliche Auge so sehen kann. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich dann auch verlinken kann. Also du meintest, wenn man zum Beispiel einen Podcast macht oder noch einen Social-Media-Account hat, dann kann man ja auch dorthin verlinken. Das ist jetzt im Frontend auch vielleicht zu erkennen, wenn Links irgendwie durch eine besondere Darstellung unterstrichen oder so dargestellt sind. Aber da würde ich sagen, das ist nochmal ein Layer, halt im HTML sieht man das. Und wir können ja auch nochmal eine Schicht tiefer gehen, quasi unter die Haube fürs menschliche Auge, jetzt im Frontend nicht zu sehen, aber die strukturierten Daten, wo ich natürlich auch das Personenmarkup angeben kann. Und da ist natürlich das Coolste, was du machen kannst, halt same as, auch noch auszufüllen und dann deine 10 verschiedenen Social-Media-Kanäle einfach tatsächlich dann dort zu verlinken. Das ist dann irgendwie sozusagen kein HTML-Link in dem Sinne, sondern aber trotzdem steht dann da die Destination klar drin und dann ist eben ganz klar, bei diesem Marcel Müller handelt es sich eben um denjenigen, der dort irgendwie bei Instagram zu finden ist, diesen Podcast hat, diese Webseite hat, alles, was man da eben freiwillig angeben kann. Und das ist, findet dann eben alles irgendwie codeseitig auf der Webseite statt, wo du halt Kontrolle hast. Nur andere Leute wirst du nicht dazu zwingen können. Ne?
Das stimmt wohl.
Aber du kannst es eben auch natürlich machen, wenn du jetzt zum Beispiel Gastbeiträge hast, irgendwo anders publiziert hast, könntest du ja dort dann, vielleicht hast du da auch eine Autorenseite, selbst wenn die nicht ausführlich ist, wenn sie dich nicht gelassen haben, alles zu verlinken und zu vernageln, worauf du Bock gehabt hättest, kannst du in deinem eigenen Markup natürlich wieder schreiben. Ich war auch auf dem Magazin für XY unterwegs und bin dort, same as, die in meinem Fall dann die Jolle, die dort geschrieben hat. Das kann ich alles bei mir nachpflegen und aktuell halten.
Definitiv, aber da bist du schon beim richtigen Punkt. Ich glaube, was vielen da fehlt, ist auch ein, ich will es jetzt nicht Redaktionsplan nennen, aber dass man das auch im Blick hat. Also gerade, wie du hast ja schon gesagt, strukturierte Daten sieht man nicht, wenn man nicht irgendeine Browser-Extension dafür benutzt oder sich im Quellcode wohlfühlt. Und was man nicht sieht, vergisst man schnell. Und ich glaube, dass das so Hygienemaßnahmen sind, was die eigene Person oder auch die eigene Brandmentions gesagt oder was die eigene Firma auch angeht oder den Konzern oder was auch immer, dass man diesen Teil der Arbeit auch als Teil der Arbeit festhält und auch definiert, weil ansonsten und auch regelmäßig reviewed, sonst ja, vergisst man das
nämlich. Das vergammelt schnell, ja.
Das vergammelt halt schnell. Ja. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen und was ich persönlich auch immer ganz oft sehe, gerade bei so Website-Relaunches, dass strukturierte Daten oft kein Thema sind. Mhm. Oder wie SEO gerne mal nachgezogen werden, so wie so ein Projekt auch betrachtet. Dann am Ende machen wir noch SEO und am Ende machen wir noch strukturierte Daten. Und ich glaube, dass das halt auch so ein Mindshift ist, der da auch stattfinden muss, dass man da eben drauf achtet, das nicht einfach nur so zum Schluss zu machen.
Ja, wir versuchen das natürlich auch immer anzusprechen und häufig finde ich das aber auch gar nicht so verkehrt, ein paar Sachen voneinander zu trennen. Also dieses, wir machen einmal richtig alles, ist natürlich immer dieses Traum-Szenario. Und wenn man das kann und das gleich anständig einplant, ist es ja meistens auch weniger Aufwand, als das so verhackstückt irgendwie nachzuziehen. Das geht ja häufig schief. Aber also das ist für mich auch okay, wenn man sagt, jetzt geht erstmal live, jetzt schafft erstmal, dass die Redirects stehen und so und dann bauen wir eure Autorenseiten aus, wenn ihr es nicht vorher schon hattet. Ne? Also kann man sich drüber streiten. Aber was ich nochmal spannend finde, ist in diesem ganzen Zusammenhang, ja tatsächlich, also wir halten Google zu Recht aus meiner Sicht für eine relativ smarte Suchmaschine, die relativ viel Verständnis davon entwickelt hat, was ist im Internet. Und dann staunen wir SEOs häufig mal wieder und denken uns, manchmal ist dieses Maschinchen auch extrem stumpf. Ne? Deswegen machen wir sowas wie strukturierte Daten und versuchen das wirklich explizit, ne, hey, jetzt hier nochmal für Doofe zum Mitschreiben, das ist das, weil halt diese automatische Entitätenerkennung, also das, was Google dann eben ja auch im Knowledge Graph nachschaubar macht und sozusagen miteinander verlinkt, also quasi datenbankseitig zu sagen, das ist das und der BVB ist dasselbe wie die Dortmund in bestimmten Kontexten, manchmal ist es auch eine Stadt. Also all diese Dinge klappen häufig schon erstaunlich gut und dann aber, wenn man sich daran gewöhnt, dass es eigentlich ganz gut gelingt, wundert man sich ja häufig doch, wenn man dann mal die Entitäten-API irgendwie so anpingt und sich anschaut, was denkst du denn, was das hier alles ist? Also oder auch bei Google Trends oder so, wenn man dann mal irgendwie so Related Topics oder sowas sich anschaut, da ist manchmal echt extrem viel Müll drin. Das heißt, dieses ganze Machine Learning, da passieren ja gerade Quantensprünge und ich glaube auch sozusagen, dass langfristig dieses ganze dedizierte Anfüttern in strukturierten Daten hoffentlich nicht mehr notwendig ist, aber auf absehbare Zeit hat man schon noch einen Vorteil, wenn man das ganz explizit macht.
Ganz spannend finde ich dabei auch, das höre ich, ich höre das nicht immer wieder, aber ich lese es immer wieder, dass viele dann irgendwie strukturierte Daten ausbauen, weiß ich, weil Google FAQ-Snippets nicht mehr anzeigt oder dergleichen, also die verschiedensten Dinge. Du hattest es ja auch zumindest gerade so auf so einer gewissen Ebene gesagt, dass man sich nicht mehr so sehr darum dann irgendwie vielleicht kümmern müsste, vielleicht. Aber das setzt ja immer voraus, dass Google die einzige Verwendungsquelle für die strukturierten Daten ist.
Ja.
Und da gibt es ja noch ganz andere, die damit arbeiten könnten, um einem das Leben leichter zu machen. Ich denke jetzt auch gerade in Richtung barrierefreie Dinge, was ich, verschiedene Browser, die, da muss ich jetzt auch dazu sagen, bin ich kein Fachmann, welche Browser es da jetzt namentlich gibt. Aber ich kann mir sehr schön vorstellen, dass da auch in der Zukunft vielleicht noch mehr mitgearbeitet wird. Von daher würde ich das jetzt, ich persönlich würde es drin lassen.
Also ausbauen macht ja gar keinen Sinn. Ne? Also das, was du sozusagen an Server-Laderessourcen sparst, weil dein HTML so ein bisschen dünner geworden ist, das rechtfertigt ja, glaube ich, den Aufwand des Ausbauens nicht. Aber natürlich, manchmal sagt man ja auch, hey, räum mal auf, das zieht sich ja nach. Gerade wenn du sagst, das muss man auch redaktionell nachhalten, dann ist das ja schon ein Kopfschmerz. Wenn man sagt, das brauchen wir eh nicht und das macht unseren ganzen Veröffentlichungsprozess so langsam, weil es immer heißt, hier gibt es noch so eine Checkbox, wo es heißt, die strukturierten Daten irgendwie auf den Stand bringen, sonst kann das hier nicht rausgehen und so, dann mag das hinderlich sein. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, so findet der gar nicht statt. Also so wie ich mir das in meiner idealen Welt malen würde, dass da immer beim Veröffentlichen dann auch nochmal drauf geschaut wird, ist der Autor noch so gepflegt, wie wir ihn vor 3 Wochen beim letzten Post von dem oder so hatten. Mhm. So passiert es ja eh nicht in der Regel. Mhm. Ja, aber spannend.
Was ich an der Stelle noch gerne mal inhaltlich gerne aufgreifen würde, weil die Folge sich ja da mit der Frage beschäftigen soll, warum sind Brand Managements vielleicht die Zukunft von Linkbuilding? Es gibt halt auch immer weniger Websites, die aktiv irgendwo gepflegt werden, worüber wir Links ganz natürlich aufbauen können. Das ist ja natürlich auch noch so ein Fall.
Erzähl mal, was ist denn ganz natürlich aufbauen?
Naja, in Bereichen tun wir mal ganz kurz so, wir würden einen Online-Shop haben, der Teichpumpen verkauft. Die haben sich spezialisiert auf das Thema Teichpumpen. Dann ist es, glaube ich, so, ohne dass ich da jetzt in den letzten 10 Jahren aktiv war, davor schon, dass es heute deutlich weniger Websites noch gibt. Und da hat die DSGVO damals, glaube ich, einen riesigen Hebel in Bewegung gesetzt, weil früher gab es viele, die eine Website zu ihrem Teich und ihrer Erfahrung irgendwo gepflegt hatten. Und heute gibt es halt noch einige, wenn auch wenige, Fachforen oder Communities, irgendwelche Burning Boards oder wie World Lab, glaube ich, war so eine große Firma, die sowas angeboten hatte. Aber im Kern gibt es kaum noch Websites, die sich mit diesem Thema befassen, sondern es gibt halt irgendwo so Nischen-Communities. Aber die Anzahl an Domains, die sich mit diesem Thema zum Beispiel im deutschsprachigen Raum befasst, ist deutlich runtergegangen im Verhältnis zu vor 10 Jahren.
Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, also die Anzahl an Websites ist ja garantiert nicht runtergegangen, aber du meinst, dieses ganze Besprechen also auch so, wenn jetzt so Hobbyisten ihre Expertise posten, die machen das heute natürlich eher auf Instagram oder anderen Social-Kanälen und eben nicht mehr, also die betreiben dann keinen Blog, meinst du, oder?
Genau, also es hat sich halt verlagert in Bereiche, die für ein SEO halt total unattraktiv geworden sind. Wenn man jetzt mal das Thema Links ganz kurz im Kopf hat. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach auch da schon echte Probleme haben. In manchen Kernbereichen, wie jetzt Teichpumpen oder alles, was irgendwie eben nicht ein Mainstream-Produkt ist oder irgendwie unter den Tech-Blogger, oder also ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, wo ich weiß, dass es da definitiv nicht so viele Websites gibt. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn du im Bereich unterwegs bist, der auch aktuelle Themen anspricht, wie, weiß ich, Smartphones, Tablet oder dergleichen oder irgendwelche spezialisierten Hobbys, wo wo auch viele Nerds unterwegs sind, die dann einen eigenen Blog irgendwie pflegen nach wie vor noch oder einfach Spaß daran haben, eine persönliche Website zu haben, dass in diesen Bereichen der Linkaufbau eigentlich, wenn es ihn überhaupt noch geben kann, schon per se unnatürlich wahrscheinlich wäre.
Ja.
Weil es und dann auch sehr breit. Ja, also ich glaube, wenn man dann anfangen würde, zu Teichpumpen irgendwie Links aufzubauen, dann geht man dann irgendwelche Gartenmagazine ran, die auch in Print sind. Also man muss sich viel weiter streuen, um überhaupt noch, also man muss viel, viel Ebenen drüber packen, weil es einfach diese Ebenen unten in dem Bereich deutlich weniger gibt als eben noch vor der DSGVO-Zeit. Warum beziehe ich mich jetzt auf diese DSGVO so extrem?
Weiß nicht.
Weil tatsächlich viele ihre Websites aufgegeben haben, weil sie Angst hatten davor, irgendwie abgemahnt zu werden, weil sie irgendwie vielleicht irgendwas vergessen haben einzuhalten oder irgendwo einen Riegel vorzuschieben. Mhm. Lustig fand ich da neulich eine Golem-Schlagzeile, wo es hieß, die EU will jetzt die Cookie-Banner-Flut eindämmen. Sie hat es ja verursacht. Also,
naja, ein bisschen nachsteuern, das ist ja schon dann auch nett.
Ja, das kann man auch mal nach 5, 6 Jahren. Aber ich glaube also einfach, dass die... Und da einen Haken hinter meinen Satz ausführen, wir haben weniger Futter als früher, sodass wir wahrscheinlich, und dann haben wir so Magazine, wo viele Redaktionen sitzen, die irgendeine SEO-Schulung gekriegt haben, wo es heißt, setz ja keinen externen Link, was nicht bei uns im Verlag ist oder dergleichen, und wenn, dann macht da irgendwelche Attribute dran. Also diese Angst, dieser, oh Gott, ein externer Link. Ich glaube, dass das es umso schwerer gemacht hat, da eben auch Links zu kriegen in den Bereichen. Aber eine Erwähnung viel häufiger stattfindet.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Macht den einzelnen Link natürlich vielleicht nochmal wertvoller, obwohl halt es, ja, in Summe sind die Webseiteninhalte natürlich insgesamt einfach krass angestiegen. Von daher wird sich das wieder relativieren. Aber was ich daran für uns SEOs, für alle anderen, die vielleicht schon ein paar Jahre länger im Marketing unterwegs sind, nicht so sehr, aber für uns, für unsere Branche, Nische, ja schon spannend finde, ist, dass sowas wie Public Relations, also Pressearbeit, wieder relevanter wird und dass ja natürlich so ein bisschen natürlicher dann vonstatten geht. Ne? Also früher musste man Redaktionen, also bevor die wussten, dass ein externer Link vielleicht wertvoll ist, bevor man ihnen auf die Hände geklopft hat, und dann, oh Gott, das will ich bloß nicht machen, das ist hier bares Geld, was du hier rauswirfst, oder dann sind wir dafür verantwortlich, mach lieber nicht, wurde ja schon sozusagen ein bisschen freizügiger verlinkt. Und diese ganze, also deswegen heißt es ja jetzt auch Digital PR. Ne? Wenn du eine Marke aufbauen möchtest heutzutage, geht es eben nicht nur darum, auf Webseiten, sondern auch wirst du in anderen Medien gespielt. Das kann dann auch Social Media sein, das kann auch TV-Werbung ganz klassisch sein, um dann auch diese Kooperanzen halt hinzubekommen. Also ne, die Nennung deiner Marke, deines Namens in Verbindung mit dem Thema, welches auch immer du da jetzt mit verknüpfen möchtest. Und das haben wir SEOs ja früher sonst einfach auch so ein bisschen einfach als altbacken weggetan. So, hey, ich mache das jetzt hier im HTML und dieses ganze, so eine Art an Presseverteiler irgendwas rausschicken, das würde ich nach wie vor als wertlos irgendwie empfinden. Also einfach so ein Duplicate Content, so eine Maschine, das einfach so rauszuspammen. Oder dieses Anbiedern an Journalisten. Also deswegen fand ich auch eigentlich irgendwie SEO immer so geil, weil es für mich so ein bisschen nicht so ein People's Business ist, ne, wo man irgendwen anschleimt und dafür kriegt man dann irgendwie was. Aber generell im Gespräch sein, erwähnt werden, Marketing zu machen, vielleicht auch mit Paid sich mal so ein bisschen ins Gespräch zu bringen, das wird dadurch natürlich viel wichtiger, um diesen Connex herzustellen zwischen dir, also deiner Marke, und diesem Thema.
Ja, absolut. Absolut. Ja, ich glaube, da hast du gerade noch ein gutes Beispiel genannt, auch mal Paid zu machen und zu nutzen an der Stelle. Gerade wenn ich neu in einem Segment bin und es vielleicht noch nicht so viele Menschen gibt, dann habe ich zumindest mal die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, von der Budgetierung sollte man auf jeden Fall das auch mit in Betracht ziehen. Ich hatte das vor vielen Jahren in Seminaren immer auch als Beispiel gebracht, dass wenn ich Links haben möchte, und ich habe zum Beispiel bei mir auf der Website habe ich so einen UTM-Generator schon vor vielen Jahren veröffentlicht, und gerade wenn du halt noch nicht bekannt bist dafür, aber du das halt möchtest, macht es absolut Sinn, eben auch durchaus auf bestimmte Keywords dann auch Werbung zu schalten oder Suchanfragen, Intentionen, um überhaupt erstmal bei der Linkerati Mhm, alter ja. Begriff, überhaupt erstmal Sichtbarkeit zu schaffen, weil was man nicht kennt, kann man nicht verlinken. Und von daher kann das auch helfen, da um eben Erwähnungen zu kriegen oder vielleicht sogar einen direkten Backlink. Nutze ich nach wie vor noch sehr gerne.
Ja.
Um so einen kleinen Tipp vielleicht zum Abschluss zu schaffen. Ja. Also ich finde es eigentlich ein spannendes Thema, fand diese Episode deswegen auch sehr wertvoll, weil viele da draußen ja auch diese Problemstellung haben, ach, was soll ich eigentlich machen, wenn ich keine Links kriege? Tu trotzdem was, um erwähnt zu werden, weil es kann euch nur helfen, um einfach in einem Bereich oder für einen Bereich auch zu stehen. Und ich glaube, dass das einfach auch eine wichtige, ja, ein Stück weit auch so ein wie sagt man, wenn man so Worte sucht im Kopf, ein Wegweiser sein kann. Ja? Hm. Wenn man einfach weiß, okay, ja, wenn die Jolle und der André das so sehen, dann scheint das vielleicht nicht ganz verkehrt zu sein und vielleicht bin ich da schon auf einem ganz guten Weg. Finde ich jedenfalls einen wichtigen Punkt, immer so eine Einordnung, das Wort habe ich gesucht, zu bekommen. Was mache ich eigentlich, wenn ich keine direkten Links habe? Und für Erwähnungen zu sorgen, ist, glaube ich, eine Sache, das schafft man.
Total. Und das würde dich auch davor bewahren, irgendwie dir die Haare auszureißen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie No-Follow-Links eingesammelt hättest, ne? Weil Traffic ist dann immer noch echt. Also wenn da tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer auf dich stoßen, weil sie den Link klicken, egal wie der im HTML nun markiert ist, würde ich sagen, hilft das auch. Ne? Also das heißt, da werde ich ja auch erwähnt. Und in dem Fall ja sogar verlinkt, aber da muss man halt nicht nur gierig sein nach alter SEO-Manier und nach dem sogenannten Do-Follow-Link, über den Begriff wollen wir uns jetzt nicht streiten, aber da so nachzulechzen, sondern dass einfach jede Erwähnung auch schon ein Pluspunkt ist, ne? Und nicht so, oh Mist, jetzt hat er mich in seinem Artikel erwähnt, aber mir keinen Link gegönnt, das ist ja fies oder so, sondern entspann dich,
auch,
das ist gut.
Wobei ich da vielleicht noch eine kleine Anekdote im Nachgang. Wir haben uns ja vor kurzem auf der SEOCom gesehen und ich hatte dann ich werde den namentlich jetzt nicht erwähnen, wer das war, aber vielleicht wird die Person sich daran erinnern. Ich möchte hier niemanden bashen und das war auch ein Unternehmen an der Stelle.
Jetzt bin ich gespannt.
Da wurde dann so ein kleiner Recap geschrieben über die Konferenz und über die Learnings, die man von den Referenten jeweils mitgenommen hat. Und interessant war, ich wurde ja angepingt, wenn ich da irgendwie verlinkt werde. Ich wurde verlinkt, wie auch alle anderen. Und ungefähr 2-3 Minuten später waren die Verlinkungen zu den Referenten alle raus, sondern nur noch zu den eigenen. Hm. Das fand ich schon irgendwie in dem Moment als alter SEO, habe ich mich jetzt nicht wegen der Verlinkung geärgert, sondern dachte mir so, wie wenig kann man anderen Menschen irgendwie was Gutes tun, wenn man dann diese Verlinkung, also ich meine, das muss man
ja... War ja offenbar extra Arbeit, ne? Waren ja erst
genau,
drin
und man muss, man muss ja bewusst sie setzen und wenn man sie dann bewusst wieder entfernt, das geht ja nicht so, huch, ich habe da bearbeitet und dann waren diese Erwähnungen raus. Ja. Ich glaube einfach, dass das, auch das zum Beispiel ist sowas, wie ich finde, Unnatürliches. Wenn man einen Beitrag hat, wo vielleicht 5-6 Quellen genannt werden und man geht dann später rein und löscht alle raus.
Ja.
Also ich verstehe ja, wenn man was aktualisiert, aber wenn alles rausfliegt, ist das schon irgendwie eigenartig. Also ich glaube, man muss einfach auch hier wieder den gesunden Menschenverstand einschalten und die Wirkung, die dieser LinkedIn-Post hatte, den könnte man auch vielleicht von Google irgendwann mal erwarten. Ich sage ja auch eh mal so ein bisschen, wenn ihr verstehen wollt, wie Google funktioniert, versucht einfach mal ein Stück weit menschlich zu denken. Auch Menschen haben Fehler. Soweit hergeholt ist das, glaube ich, gar nicht. Passt zu dem, nee, was du eingangs gesagt hast. Dass man meistens denkt, die sind so technologisch tipptopp und dann denkt man sich manchmal, meine Herren, das hätte jetzt aber auch eigentlich funktionieren können.
Total, genau. Also geizt nicht so mit euren Mentions und Links und wie auch immer, einfach raus damit. Wenn es sowieso in den Text reingehört, weil das zum Thema gehört, weil man die Person sowieso hingeschrieben hat, kann man es auch verlinken, aber auch ohne ist das schon was wert.
Absolut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.